Auch ich schließe mich diesen Gebeten an. Ich danke dir dafür, dass wir eins sind in dir, dass der Glaube Jesus Christus an dich, an deine Person, an deine Göttlichkeit, an dein Werk, an deine Herrlichkeit, an dein Wiederkommen, Herr, und die herrliche Hoffnung und die Zukunft, dass die uns eint, dass wir diesen Glauben in uns haben, dass wir gemeinsam daran glauben und dass wir gemeinsam auf diesem Weg sind. Herr, und so wollen wir auch gemeinsam wieder auch heute unter dein Wort kommen und gemeinsam lernen und erbaut werden, ausgerichtet werden, wo nötig, ermahnt, Herr, aber vor allem, Herr, gestärkt werden im Glauben an die herrliche Hoffnung. Durch dein Wort, durch dein Geist, das wirkst du an uns und unter uns. Und ich bitte dich um Gnade im Hören, aber genauso Gnade im Weitergeben, Herr. Mein Herz ist voll und manchmal zu voll. So bitte ich dich, Herr, gib im richtigen Umfang und in richtiger Weise das weiterzugeben, Herr, dass das Wesentliche bleibt und dass das Wort verstanden wird und ja, ihr Geschwister mündig werden in deinem Wort. Ich bin da genauso auf deine Weisheit angewiesen und bitte um deinen guten Segen für heute Abend. Amen. Und wieder lade ich euch ein, den Petrusbrief mit mir aufzuschlagen, 1. Petrus Kapitel 1. Wir wollen heute den Vers 13 verlassen und uns die Verse 14 bis 16 uns anschauen. 1. Petrus Kapitel 1. Ich lese aber die Vers 13 noch mit und dann bis Vers 16. Deshalb umgürtet die Lenden eurer Gesinnung, seid nüchtern und hofft völlig auf die Gnade, die euch dargebracht wird in der Offenbarung Jesu Christi. Als Kinder des Gehorsams passt euch nicht den Begierden an, die früher in eurer Unwissenheit herrschten, sondern wie der, welcher euch berufen hat, heilig ist, seid auch ihr im ganzen Wandel heilig. Denn es steht geschrieben, seid heilig, denn ich bin heilig. Das sind die Verse, die wir als nächstes uns miteinander betrachten. Ich habe jetzt bewusst in Vers 13 mitgelesen, weil die ja zusammenhängen. Es ist das Thema, das wir behandeln, worauf es in der Heiligung ankommt. Und das erste war, sich völlig auf die Gnade zu verlassen. Was in dieser Gnade bedeutet, ist wirklich, dass wir in unserer Wachsamkeit und in unserer Bereitschaft, diesen Kampf zu kämpfen, letztendlich aber absolut von der Gnade Gottes abhängig sind und auf sie hoffen und letztendlich diese Gnade im Kommen Jesu Christi. Wir leben aus Gnade auf diesen Tag, wo er kommt und letztendlich die Hoffnung und die Vollendung der Rettung uns schenkt, auf die wir so lange warten. Und darum geht's. Und diese Gesinnung und das im Glauben und in unserem Denken festzuhalten, nicht zu vergessen und auch in den Niederlagen und Kämpfen immer an diese Gnade hoffen bleiben, dass er letztendlich Jesus kommen wird und uns holen wird. Und darauf ist das ausgerichtet, auf die Wiederkunft, auf die Ankunft Jesu Christi und damit eben das Erreichen oder dieser Gnade. Der Kampf, den wir kämpfen, bis Jesus wiederkommt, ist eigentlich ein Kampf um unser Denken. Unser Glaubenskampf ist in erster Linie ein Kampf um unser Denken bzw. um unser Herz. Der ganze geistliche Kampf, da geht es ums Herz, da geht es ums Denken. Und das ist ein sehr umkämpftes Feld. Und der Feind, der setzt alles darauf, um unser Denken zu bestimmen, um unser Denken zu lenken. Und der Geist Gottes setzt wiederum alles daran, um uns in unserem Denken zu heiligen und zu reinigen und auf diese lebendige Hoffnung auszurichten. Und da findet eigentlich der Kampf statt. Alles andere ist eigentlich nur die Folge und die Auswirkung davon. Und ich bin mir sicher, das kennt ihr, dass selbst die Umstände sich nicht viel ändern, aber wenn unsere Gesinnung, unser Denken sich ändern, das verändert sich auch aber eine Menge an uns und mit uns und sogar um uns herum. Also nicht die Umstände in erster Linie sind immer der Ausschlaggebend, dass es mir dann besser geht oder schlechter geht, sondern das ist die Gesinnung, das ist das Denken. Und darum ist das so ein umkämpftes Feld und der Teufel weiß das. Denn vom Herzen wird geglaubt und um dieses Herz, um das Denken und in diesen Entscheidungen, die im Herzen getroffen sind, da tobt ein erbitterlicher Kampf. Und ich möchte euch kurz mit mir bitten, kurz 2. Korinther Vers 10 aufzuschlagen, nur dass ihr diese Stelle vor Augen habt. Paulus spricht darüber und sagt, dass letztendlich darin unser Kampf besteht. 2. Korinther, ein bisschen zurück, Kapitel 10. Ich lese ab Vers 3. Denn obwohl wir im Fleisch wandeln, kämpfen wir nicht nach dem Fleisch. Das heißt, obwohl wir hier in unserem irdischen Körper, in dieser Welt leben und so eigentlich ist der Kampf erst nicht eigentlich mit dem fleischlich, das heißt in unserem Körper auszukämpfen, was wir oft vertauschen und das als als unseren Kampf eigentlich kämpfen. Er sagt, das ist nicht der eigentliche Kampf, sondern denn die Waffen unseres Kampfes sind nicht fleischlich, sondern mächtig für Gott zur Zerstörung von Festungen. So zerstören wir, und jetzt sagt uns, welche Festungen es sind, so zerstören wir überspitzte Gedankengebäude und jede Höhe, die sich gegen die Erkenntnis Gottes erhebt, und nehmen jeden Gedanken gefangen unter dem Gehorsam Christi. Das ist der eigentliche Kampf. Es gibt Gedankengebäude, die Bibel als Festungen beschreibt. Das heißt, in diesen Gedankengebäuden sind Menschen gefangen. In diesem Denken sind sie gefangen. Und das macht der Teufel. Letztendlich, er baut jedem Menschen eine eigene Festung. Ein bestimmtes Menschenbild, ein bestimmtes Weltbild, ob das religiös oder nicht, spielt keine Rolle. Er baut für jeden Menschen sozusagen so eine Art Gedankengefängnis und sucht ihn darin gefangen. Und unser Kampf ist, oder ist eben Menschen aus diesem Gefängnis, aus diesen Festungen herauszuholen, beziehungsweise diese Festungen einzustürzen, damit sie da herauskommen. Und der Kampf ist wirklich, es geht um das Denken. Und der Teufel setzt alles daran, um unser Denken zu verdrehen, uns wegzubringen. Und Paulus sagt, das Eigentliche ist, es geht um diese Gedankengebäude und jede Höhe, die sich gegen die Erkenntnis Gottes erhebt. Das gilt zu entlarven. Und darum spricht Petrus, dass wir in unserer Gesinnung wachsam und nüchtern sein müssen. Dass wir bereit sind, diesen Kampf zu kämpfen und diese Festungen einzunehmen, aber auch genauso wachsam sind, nüchtern, dass wir prüfen, wo ist man da gefangen in so einem Gedankensystem? Wie kann das geschehen? Wie kann das geschehen? Er sagt, wir nehmen jeden Gedanken gefangen im Gehorsam Jesu Christi. Das heißt, wir prüfen unser Denken, unser Verständnis und diese Dinge, darf ich so sagen, die mich jeden Tag aufs Neue gefangen nehmen. Die mich schier versklaven. Nicht nur schier, die mich versklaven. Mich Dinge tun lassen, wo ich denke, ich will sie nicht tun und ich tue sie. Wir nehmen all diese Gedankengebäude gefangen unter dem Gehorsam Christi. Das heißt, wir prüfen das vom Evangelium von Jesus Christus her. Und das ist diese Wahrheit, vermag diese Mauern Jerichos im Glauben einzustürzen. Ja? Das ist der eigentliche Kampf. Und zu dem sind wir aufgerufen, zu diesem Glaubenskampf. Petrus beginnt eben von der Heiligung zu reden und dann er sagt, in der Wachsamkeit, in der Bereitschaft, diesen Kampf um diese Gedankenwelt zu kämpfen. Mit dem Ziel der Ankunft Jesu Christi, mit der Hoffnung, aus Gnade diesen Kampf zu gewinnen und aus Gnade dieses Ziel zu erreichen. So, mit diesen Worten verlasse ich wirklich Vers 13 und möchte mit euch zu Vers 14 kommen. Ich habe damit gerungen, ob ich das alles sage, was ich jetzt auf dem Herzen habe, um euch das zu sagen. Ich weiß um die Gefahr, sich in Details zu verlieren. Und ich mache mir immer Sorgen, dass bei all den Ausflügen und den Exkursen, die ich gerne mit euch mache, um euch diese Themen aus dem Kontext der Bibel zu zeigen, dass man den eigentlichen Text dann fast darunter vergisst. Ich weiß um diese Gefahr. Und ich halte es aber trotzdem für notwendig, dass wir die Texte, die wir seit Jahren schon so gut kennen, dass wir sie im Kontext der ganzen Schrift einfach anschauen. Ich bin mir sicher, diesen Verse habt ihr auch nicht nur einmal schon gelesen. Und mit Sicherheit nicht nur einmal schon eine Predigt drüber gehört. Und meine Aufgabe ist nicht, euch das wieder zu wiederholen, was ihr schon eh alles wisst. Sondern ich möchte euch einfach in diese Tiefen der Schrift hineinnehmen. Und deswegen, aber ich trotzdem bin ich dessen bewusst, dass ich da so nah wie möglich bleiben möchte und nicht so arg Also nicht, dass ihr das Gefühl habt, wir sind gar nicht mehr in Petrus. Ja? Ich hoffe, ihr habt es nicht. Ich habe es nicht, manche schon. Von daher, ich möchte einfach jetzt weitergehen mit Vers 14 und aber die Anknüpfen zu Vers 13 machen. Schaut mal, der Übergang ist folgender. Er erinnert uns an die Wiederkunft Jesu. Petrus sagt, dass die Gnade wird uns letztendlich und vollendet dargebracht in der Offenbarung Jesu Christi, in seiner Ankunft, das heißt in seinem Sichtbarwerden, in der Apokalypse. Also nicht in einem komischen, schrecklichen Szenario, sondern letztendlich in der Apokalyptik, das heißt in der Enthüllung, in der Offenbarung, in dem Kommen Jesu Christi. Das Kommen Jesu Christi oder das richtige Verständnis und der tiefe Glaube und die Erwartung des Kommen Jesu Christi löst in uns ein Verlangen nach Heiligung aus. Andersrum, das richtige Verständnis und eine Herzenshaltung, eine Erwartung, so wie wir am Adventsingen gesungen und gehört und gelesen bekommen haben, dieses Erwarten, dass der Herr wiederkommt, lässt uns nicht schläfrig werden. Dass er jederzeit und zu jedem Moment ankommt. Und wir sind jetzt mitten in unserem Advent. Diese Erwartung, er kommt. Und wir warten nicht, dass Jesus als Baby kommt. Das ist er. Sondern wir warten, dass er als der König der Könige kommt, als der Messias. Und in dieser Erwartung, wenn wir ernstlich, wirklich das Glauben und in unsere Gesinnung darin bewahren und diesen Kampf kämpfen und sagen, darum geht's, dass er kommt. Und ich erwarte ihn. Ich freue mich darauf und nichts in mir oder an mir oder in meinem Leben darf mich von diesem Ziel, von dieser Bereitschaft ablenken, diesen Kampf zu kämpfen, dass es als das eigentliche Anliegen, als die eigentliche Motivation, als das eigentliche Ziel vor Augen zu haben, das ist wirklich kein einfacher Kampf. Wir sind so schnell in unserem Alltag mit all den anderen Dingen beschäftigt zu sein, dass wir eben das Eigentliche eben vergessen. Vergessen wir das Eigentliche und verlieren wir den Blick auf die Ankunft Jesu Christi, verlieren wir das Anliegen zur Heiligung. Ich bin tief davon überzeugt, dass das richtige Verständnis von der Ankunft Jesu Christi tief verankert ist mit unserem Anliegen und Bedürfnis, der Heiligung voranzuschreiten und in der Heiligung zu leben. Das heißt, in Jesus so zu erwarten, dass er, wenn er kommt, ich eben nicht, wart ihr da am Sonntagnachmittag? Wer da war, hat die Geschichte gehört von, wie die anderen da eben dann gefressen, gegessen und getrunken haben, gefeiert haben und nur ein Kerl da in dieser Erwartung da gelebt hat. Ja, Jesus hat einige Gleichnisse in dieser Richtung ja gelehrt und uns beigebracht. So, das hat was mit dieser Erwartung, dass Jesus kommt. Eine Stelle ist mir da in den Sinn gekommen. 1. Johannes. 1. Johannes, Kapitel 3. Ich lese ab Vers, eigentlich ist es Kapitel 229, das sind wirklich schöne Verse, schöne Worte und nicht nur vom Klang her, sondern inhaltlich. Johannes, so eine tiefe Wahrheit drückt er aus. Ich lese 1. Johannes, Kapitel 2, Vers 29. Wenn ihr wisst, dass er gerecht ist, so erkennt, dass auch jeder, der die Gerechtigkeit tut, aus ihm geboren ist. Das heißt, wenn wir wissen, wie er ist und wissen, wie er handelt, und dann schauen wir jemanden an und der handelt ebenfalls so, dann wissen wir, zu wem er gehört. So, das ist wichtig, dass wir das im Hinterkopf haben. Dann Kapitel 3. Seht, welche eine Liebe uns der Vater gegeben hat, dass wir Kinder Gottes heißen sollen. Und wir sind es. Deswegen erkennt die Welt nicht, weil sie ihn nicht erkannt hat. Geliebte, jetzt sind wir Kinder Gottes. Und es ist noch nicht offenbar geworden, was wir sein werden. Wir wissen, dass wir, wenn es offenbar werden wird, ihm gleich sein werden. Also wir sind Kinder Gottes, obwohl, und wir wissen, dass wir sind, aber es ist noch nicht in dieser Weise offenbar, dass wir Kinder Gottes sind. So, das sieht nicht immer und nicht immer jeder und nicht immer sofort, aber es kommt der Tag, und das ist dieser Tag der Offenbarung Jesu Christi, da wird man sehen, wer wir wirklich sind. Und dann Vers 3. Und jeder, der diese Hoffnung auf ihn hat, reinigt sich selbst, wie auch jener rein ist. Im Wissen, es kommt der Tag, da werden wir als Kinder Gottes offenbar werden. Und mit diesem Verständnis, mit diesem Wissen, mit diesem großen Freude, ich werde so sein wie er. Das ist doch gigantisch. Das ist etwas, was in uns wiederum diese Bereitschaft auslöst. Wenn ihr wirklich das glaubt, wer das wirklich glaubt, dann reinigt euch selbst. Jeder, der diese Hoffnung auf ihn hat, reinigt sich selbst, wie er rein ist. Also die Motivation der Reinigung und Heiligung erwächst aus dem Glauben und dem Verständnis der richtigen Erkenntnis der Wiederkunft Jesu. Ich habe eine These oder eine Meinung. Es gibt viele Gründe, warum die Endzeitlehre, die Eschatologie so umkämpft ist. Es gibt, wir kennen selbst, was es auslöst, wenn man über die Endzeitdinge redet. Es gibt wahrscheinlich nicht wenige Gründe, da sind wir einfach selbst schuld, dass nicht viele gerne über dieses Thema reden oder dass es Gemeinden spaltet oder dass man sagt, lass uns nicht mehr darüber reden, das ist eh schwierig oder das ist eh trennend, wie auch immer. Und ich bin mir sicher, dass es ein Teil an uns und an unserer Art, wie wir über diese Dinge reden, wie wir über diese Dinge diskutieren, mit Sicherheit daran liegt. Und das ist fleischlich, ja. Das heißt Rechthaberei und all diese Dinge. Und da will ich mich genauso wenig wie auch andere da herausnehmen und sagen, es ist alles immer geistlich. Also wir haben immer einen Teil dazu, weil wir Menschen sind. Das ist mir absolut klar. Aber ich bin davon fest überzeugt, dass der Hauptgrund, warum so viel Disput über diese Themen ist, zum Beispiel die Souveränität Gottes und zum Beispiel die Endzeitlehre, gerade diese beiden Themen, die sind umfochten. Warum? Weil ich glaube, dass der Teufel alles daran setzt, dass wir mit diesem Thema uns nicht auseinandersetzen. Warum? Weil er weiß, was ein richtiges Verständnis und eine richtige Haltung und eine richtige Auseinandersetzung oder überhaupt eine Auseinandersetzung mit diesem Thema die Menschen zu einer Heiligung führt, zu der Nahkunfterwartung Jesu und zu einem Lossagen von dieser Welt und einer Bereitschaft für die neue Welt. Und das will er nicht. Und er schafft es wirklich, zwischen Brüdern Feindschaft zu setzen. Und er schafft es, so an den Punkt zu kommen, zu bringen, dass man sagt, wirklich, ich will das jetzt vorsichtig ausdrücken, dass man sagt, um des Friedens willen, lasst uns über diese Dinge nicht mehr reden. Und was ja eigentlich gut ist, um des Friedens willen. Aber das Schockierende ist, dann lässt man diese Themen natürlich aus, gell? Und wir freuen uns an dem Frieden und der Teufel freut sich auch, weil wir über diese Dinge einfach nicht mehr reden. Und es gibt verschiedene Wege, wie der Teufel seine Ziele erreicht. Wirklich. Eines der Wege ist, dass er uns von der Wahrheit fernhält. Und indem er uns, bevor wir sie hören, bevor wir sie erreichen, er alles daran setzt, dass wir sie nicht hören. Es gibt verschiedene Wege, wie er das tut. Dass er die Menschen so verhärtet, dass sie überhaupt nicht aufnahmefähig sind, um diese Wahrheit zu hören. Aber wenn er es nicht geschafft hat und die Menschen dieser Wahrheit konfrontiert sind. Wisst ihr, was er dann macht, wenn diese Wahrheit sich verbreitet und diese Wahrheit gehört wird? Er schaltet das Mikrofon aus. Er macht, wenn er sie nicht mehr halten kann, dann schuckt er sie vorne drüber hinaus. Dann schiebt er sie so weit, dass sie an der Wahrheit vorbeigehen und auf der anderen Seite runterfallen. Und das macht er, indem er solche Konflikte oder sagt, das ist gar nicht wichtig, das sind Sätze wie, es ist nicht heilsentscheidend, das ist kontrovers. Interessanterweise, warum diese Themen seit Kirchengeschichte, seit Beginn eigentlich immer diskutiert werden, wenn sie nicht so wichtig sind. Warum, wenn sie nicht so wichtig sind, warum nimmt sich der Teufel so viel Zeit, um so viel Feindschaft dadurch zu sehen, wenn es nicht wichtig ist? Wenn es nicht wichtig ist, warum kämpfen wir bis heute um bestimmte Wahrheit, wenn sie nicht so heilsentscheidend sind? Und ich, das ist meine persönliche Meinung, das sage ich nicht in einem Wort des Herrn, sondern in meiner Überzeugung. Es liegt darin, dass bestimmte Wahrheiten uns in die Heiligung treiben. Und eine Wahrheit zum Beispiel, die uns in die Heiligung treibt, ist vom Petrusbrief Gottesfurcht. Gottesfurcht. Aber wie können wir Gottesfurcht haben, wenn wir nicht an den souveränen Gott glauben? Wie können wir eine rechte Gottesfurcht entwickeln, wenn wir kein Verständnis vom souveränen Handeln Gottes, der nach seinem freien Willen handelt? Vor welchem Gott sollten wir dann uns in Furcht und zittern, wenn wir diesen Gott manipulieren, steuern, beeinflussen können? Es gibt, ich greife ein bisschen voraus, das habe ich mir eigentlich als die Einleitung für den nächsten übernächsten Sonntag überlegt. Nur ein kurzer Gedanke. Ich kenne so viele Christen, die Weihnachten nicht gern feiern. Ich kenne sehr viele, die Weihnachten als heidnisches Fest betrachten. Ich kenne nicht wenige, die Lieder nicht mögen, die all dieses Drumherum nicht mögen. Es verhält sich mit Weihnachten genauso wie mit all diesen Wahrheiten. Der Teufel bringt uns dazu, durch die Art und Weise, was er aus Weihnachten macht, dass wir dieses Fest nicht mögen. Er macht daraus eine Kommerzveranstaltung, einen Liebesgedösel, eine Fresserei, ein Kaufrausch, was auch immer. Und dann bringt er dazu sogar Christen, das Fest nicht zu mögen. Dass nicht Christen es nicht mögen, ist klar. Aber jetzt mögen Christen es auch nicht. Es geht nicht ums Datum, es geht nicht um den Zeitpunkt, es geht nicht mal um, ob es ein Stall war oder nicht. Es geht um eine geweihte Nacht. Eine Nacht, in der Gott in seinem Ratschluss diese Nacht geweiht hat, indem er sagt, an diesem Tag oder in dieser Nacht wird Gott Mensch. Das ist der Beginn der Erlösung der Menschheit. Ohne Menschwerdung Gottes keine Erlösung, kein Immanuel mit uns. Und der Teufel schafft es, weil diese Wahrheit ist verbreitet. Das kann er nicht leugnen, oder? Und er schafft es, das Ding von der anderen Seite runterzukippen. Und uns in so einen Stress kommen zu lassen. Und uns mit diesen Dingen, oh, Tannenbaum heidnisch oder nicht. Er füllt den Inhalt mit all diesen Dingen. Und dann sind wir super geistlich, weil wir dann sagen, das ist aber heidnisch, das ist heidnisch, das ist heidnisch. Und dann zack. Und feiern unsere Geburtstage, weil wir ohne unseren irdischen Geburtstag keinen himmlischen haben, gell? Denn zuerst das Irdische, dann das Himmlische. Zuerst das Seelische, dann das Geistliche. Aber unser Herr Jesus Christus ist uns nicht wert. Ja. Jetzt bin ich schon eigentlich am 24. Was ich damit sagen will, dass bestimmte Wahrheiten, wenn sie nicht von vornherein verschleiert werden, dass der Teufel solche Gedankengebäude aufbaut, wo er Menschen in bestimmten Denken festhält, dass sie die Wahrheit nicht sehen und dementsprechend auch nicht mehr nach der Wahrheit leben. Und es gibt viele, viele Schlösse, die für uns vielleicht herrlich anschauen und denken, oh, guck mal, ich hab eine Burg, ich habe ein Schloss und wir mögen das und merken nicht, dass es unser Grab ist. So verhält sich das mit der Ankunft Jesu Christi. Ich bin davon überzeugt, dass der Teufel alles daran setzt, dass ich über dieses Thema nicht lehre, nicht predige, weil das nicht in seinem Sinn. Ich hoffe, ihr versteht mich falsch, deswegen habe ich am Anfang gesagt, es gibt vieles, was wir selbst als Menschen auch daran tun, dass man diese Wahrheit nicht hört, okay? Also, das heißt, man kann und ich kann mit meiner Art auch dazu beitragen, dass niemand mir zuhört. Das bin ich absolut bewusst. Das will ich nicht dann beiseite stellen. Aber der Hauptgrund ist Heiligung. Diese Erwartung. Warum lässt Teufel zu, dass so viele Meinungen über die Endzeit ist? Warum lässt er zu, dass so viele Irrlehren und Strömungen und Auslegungen und was auch immer über den Tag Christi besteht? Und warum hat er so viel Mühe dran gesetzt, dass die Ankunft des Herrn so verunglimpft wurde, dass heute die Christen sagen, wir haben da gewartet, wieso soll er jetzt kommen und wie auch immer, dass diese Gemeinde in ein Desinteresse der Ankunft Jesu. Er versucht aus vielen Perspektiven, den Menschen an jetzt und hier zu binden, ihnen das Leben jetzt und hier schmackhaft zu machen, damit er nicht auf die Ewigkeit ausgerichtet ist, auf das Kommen Jesu. Weil er weiß, derjenige, der das tut, Er wird eine andere Lebenshaltung haben. Und darum dieser ganz, also dieser heftige Kampf. Und ich glaube, nicht ohne Grund, sagt Petrus, darum umgürtet eure Lenden, eure Gesinnung. Wir haben eine lebendige Hoffnung. Damit haben wir uns Monate, ja ein Jahr beschäftigt. Mit dieser herrlichen Hoffnung, auf die uns wartet. Und weil wir ja das haben, darum leben wir. Und auf das leben wir hin. Vers 14. Schauen wir uns diese Heiligung an. Die Nachkunftserwartung letztendlich auslöst. Als Kinder des Gehorsams passt euch nicht den Begierden an, die früher in eurer Unwissenheit herrschten, sondern wie welcher euch berufen hat, heilig ist, seid auch ihr im ganzen Wandel heilig. Denn es steht geschrieben, seid heilig, denn ich bin heilig. Jetzt kommt die ganze Thematik der Heiligung. Und der Aufruf, ein Imperativ, wirklich eine Aufforderung an die Gemeinde, da wir ihn erwarten und diese lebendige Hoffnung haben, auf diese Gnade hoffen, lasst uns ein Leben leben in einer Heiligung, dass wir in einer würdigen Art und Weise unserem Herrn, wenn er kommt, entgegentreten können. Ich möchte so beginnen. Ein kurz Vorgriff und dann gehen wir Stück für Stück durch die Verse durch. Liebe Geschwister, die Motivation, warum wir eine Heiligung leben sollen, liegt nicht in dem Nutzen der Heiligung, sondern im Wesen Gottes begründet. Ich möchte das kurz erklären, was ich damit meine. Hier steht nicht, denn es steht geschrieben, seid heilig, weil ihr somit das Ziel erreicht. Seid heilig, damit ihr die Ewigkeit bekommt. Seid heilig, damit euer Leben gelingt. Seid heilig, damit ihr glücklich seid. Seid heilig, damit ihr nicht mehr gefangen seid in euren Sünden und Begierden. Seid heilig, damit ihr das und das und das. Ich habe das in einem Hauskreis, weiß ich, dass ich es erzählt habe. Und vielleicht bei einer anderen Gelegenheit auch. Aber ich weiß, dass ich noch nicht in dem Rahmen darüber gesprochen habe. Ich habe eine sehr prägende Zeit erlebt, als ich am BSK studierte, in dem Fach Gemeinde, musste ich ein Gemeindebaukonzept vorstellen oder analysieren, mich damit auseinandersetzen. Habt ihr was von Rick Warren gehört? Dieses berühmte Buch Kirche mit Vision oder Leben mit Vision, das für die Hauskreise. Und das ist ein riesen Konzept, bedürfnisorientierte Gemeindebau. Das heißt, an den Hörern ein bedürfnisorientiertes Gemeindebaukonzept. Und ich musste das vergleichen mit einem anderen und es hat sich so ergeben, dass ich in dieser Zeit auf einer Pastorenkonferenz in die USA mitreisen konnte mit so ganz anderen alten Pastoren. In so einem ganz, ja, das ist jetzt nicht das Thema. Ich durfte auf jeden Fall mit eine Woche auf so dieser Pastorenkonferenz sein in L.A. in der Gemeinde von John MacArthur. Und eine Gemeinde, und dann habe ich diese Gemeinde in Saddleback besucht. Und das ist die Gemeinde von Rick Warren. Also entgegengesetzt könnte es nicht kontroverse sein. Worauf ich hinaus möchte, ich habe darüber eine Arbeit geschrieben und versucht, das biblisch zu reflektieren und so weiter. Und dann hatte ich die Gelegenheit, eben das vor Ort zu besuchen. Das war dann gut, mir das vor Ort anzuschauen. Ich kann mich erinnern, ich bin dann rein in diese Gemeinde mit zwei Brüdern. Und ich hatte keinen Eindruck gehabt, dass ich in einer Gemeinde bin. Ich habe gedacht, ich bin in so einer Sporthalle. Überall hingen so Riesenwürfel, wie beim Eishockey. Ja gut, dass nicht jeder weiß, wie solche Würfel da aussehen. Auf jeden Fall Fernseher überall. Und was gut war, es gab mehrere Pastoren und die gingen so durch die Reihen und haben dann die Gemeindemitglieder begrüßt und haben mit ihnen geredet. Und das ist mir positiv aufgefallen. Also sie waren nicht wie wir dann im Kämmerlein und beten, was auch gut ist. Sondern sie haben vorher gebetet und dann haben sie sind durch die Reihen durch und haben die Menschen begrüßt. Eine Riesenmenge. Auf jeden Fall der Gottesdienst begangen und man hat so Blätterchen bekommen mit Bibelstellen, mit Notizen, alles professionell, alles wirklich super professionell. Sowas habe ich noch nicht gesehen, das ist wirklich super professionell, wie es abläuft. Und das Thema vom Gottesdienst, darum geht es mir, war, räume deine Garage auf. Das ist mir so hängen geblieben. Und das war beeindruckend auf einer Bühne, die war ungefähr fünfmal so groß wie unsere, war eine 1:1 zwei Doppelgaragen aufgebaut. Also kennt ihr so Doppelgaragen? Und auf dieser Bühne waren wirklich 1:1 so Garagen aufgebaut. Wie auch immer sie. Und der Gottesdienst begann und dann ging so ein Garagentor auf und da war so eine Garagenband drin. Und er hat sie im Lobpreis gemacht. Professionell. So. Dann ging die Garagentür zu und die Musik war aus. So, das war die Garagenband. Und dann kam der Prediger und der predigte, auch nicht lange, also nicht kurz, eine Stunde immerhin, predigt er darüber und er predigte, räum dein Leben auf. Das war das Thema. Räume deine Garage auf. Und das ging darum, und dann ging die andere Garage auf und die war so, wie man die Garagen kennt, vollgemüllt. Mit allem Zeug drin. Und dann sagt er, und wer kennt so eine Garage? Und kann ich vorstellen, der hatte die Menge ruckzuck bei sich. Also anschaulicher ging es nicht. Und jeder hat sich da wiedergefunden und sagt, oh ja. Und wie ist das? Freut ihr euch über so eine Garage? Natürlich nicht. Wer hätte gerne eine saubere Garage? Ja, ich. Und dann ging es los. Und dann sagt er, wenn ihr eure Garage aufräumt, dann herrscht Ordnung, gell? Ist das gut? Ja, da könnt ihr ein Auto wieder rein. Im Winter müsst ihr nicht kratzen, wie auch immer. Das ist voll die Argumente. Und dann sagte er, genauso räum dein Leben auf. Räum dein Leben auf. Wenn dein Leben aufräumst, dann hast du mehr Zeit. Du hast mehr Zeit für Familie. Du hast mehr Zeit für dich selbst. Du hast mehr Zeit für die Gemeinde. Du hast mehr Zeit für dein Hobby. Räum dein Leben auf. Sünde wurde nie erwähnt, sondern es wurde immer von dem Dreck und dem alten Zeugen in deiner Garage, was unnötig ist, was nur Zeitraube und verstaubt, wie auch immer. Von Sünde wurde nie geredet. Räum deine Garage auf und dann hast du was davon. Und dann wurde gefragt, wer braucht mehr Zeit für Familie? Da waren viele. Wer braucht mehr Zeit für seinen Partner? Waren auch viele. Wer braucht Zeit für Gemeinde? Einige. All das fehlt uns, gell? Und dann hieß es, räum dein Leben, sortier dein Leben, räum den Müll raus und dann hast du mehr Platz. Und mit Bibelstellen und meistens immer nur 1. Korinther 1b, weil C oder A schon nicht gepasst haben, sondern nur die einen, zwei, drei Worte haben gepasst. Und ich saß da und ich hörte das, zum Glück wurde es mir auch simultan übersetzt, und ich hörte mir das an und ich dachte, was stimmt hier nicht? Was stimmt hier nicht? Die Menschen sind begeistert, alle haben geschrieben. Und dann sagte Amen und alle waren begeistert und liefen nach Hause. Alle wollten ihr Leben umkrempeln. Wisst ihr, warum? Und das ist typisch, darf ich jetzt so sagen, amerikanisch. Andersrum, das ist sehr praktisch. Also eine praktische Predigt kann man nicht halten. Jeder wusste, ich muss jetzt nach Hause und mein Leben ordnen. Schauen, wie ich mit meiner Zeit umgehe, schauen, was ich für Dreck in meinem Leben habe, was ich Unnötiges tue, was ich Nötiges tue und all dies. Und jeder wusste, was er anpacken soll. Der Punkt ist, der Grund, warum sie ihr Leben aufräumen sollen und ihr Dreck aus ihrem Leben, aus ihrer Garage ausräumen, war nicht, weil Gott es hasst. Weil Gott heilig ist und darum musst du auch heilig sein, sondern weil du was davon hast. Das ist der Grund. Nicht, weil es Gott nicht gefällt, sondern weil du einfach mit deinem Leben sonst nicht zurechtkommst. Das ist verpackte Psychologie im christlichen Rahmen. Und das sieht sehr biblisch aus und sehr christlich aus, weil man mit meinen Versen kommt und mit der Bibel kommt und mit Worten kommt. Die Bibel sagt, Petrus sagt, die Schrift sagt, denn es steht geschrieben, seid heilig, denn ich bin heilig. Die Motivation und die Kraft der Heiligung liegt nicht in dem Selbstzweck und in meinem Zweck. Es liegt nicht darin, ich komme gerade mit meinem Leben nicht klar. Oh, ich brauche Heiligung. Ich komme gerade mit mir nicht klar. Oh, ich brauche Heiligung. Ich komme gerade mit meinem Beruf nicht klar, mit meiner Frau nicht klar, mit meinen Kindern nicht klar, mit meinen Finanzen nicht klar. Ich komme mit der Welt nicht klar. Ich brauche Heiligung. Wer diesen Ansporn hat, der wird keine Kraft erleben in der Heiligung, weil das ein Selbstzweck und letztendlich Selbstverherrlichung ist. Und da wird sich der Geist Gottes nicht dazustellen. Heiligung geschieht. Oder ich will noch einen Schritt zurückgehen und nochmal etwas betonen. selbst dahin, jetzt gehen wir nochmal einen geistlicheren Weg zurück, selbst wenn du sagst, ich will Heiligung, damit ich ewiges Leben bekomme. Selbst das ist ein Selbstzweck. Heiligung ist nicht, damit du gerettet wirst. Denn das wäre Werk. Das Anliegen, was ich werde versuchen, anhand diesen Versen uns deutlich zu machen und vielen anderen aus dem Alten und Neuen Testament. Heiligung ist darin begründet, weil Gott heilig ist und weil ich jetzt sein Kind bin und weil er bald wiederkommt und ich bei ihm sein werde. Weil er heilig ist, kann ich nicht unheilig sein. Weil er mein Schöpfer ist, weil er mein Retter ist, weil ich sein Kind bin, kann ich jetzt nicht, er ist heilig, dann kann ich nicht Dreck sein. Er ist rein, ich kann nicht unrein sein. Das funktioniert nicht miteinander. Die Motivation ist von Gott her und von ihm und für ihn. Wenn wir Gott lieben, von ganzem Herzen, von ganzer Seele, von all unserer Kraft, und wenn wir seine Gemeinschaft suchen und mit ihm leben wollen und ihn verherrlichen wollen, weil er es wert ist, dann können wir nicht im Gegensatz zu seinem Wesen sein und im Gegensatz zu seinem Wesen leben. Das ist nicht Verherrlichung. Könnt ihr mir folgen? Versteht ihr, warum, was für ein gravierender, auf den ersten Blick vielleicht gar nicht so ein großer Unterschied ist, aber man kann Menschen dazu motivieren zu sagen, hey, lass Sünde, hört auf damit. Und das letztendlich ist das fromm verpackte Psychologie der Selbstverherrlichung bzw. der Selbsterlösung. Kein Wunder, dass wir irgendwo mal an den Punkt kommen, wo wir zusammenbrechen und sagen, ich krieg's nicht mehr hin. Weil irgendwo mal reicht das auch nicht als Motivation. Es gibt keine herrlichere Motivation als das Kommen unseres Herrn Jesus Christus, Kommen Gottes in Herrlichkeit und dann eins sein und sein bei ihm, mit ihm. Das ist Ziel. Gott wird unter uns wohnen und wir werden bei ihm sein. Und allein dieses Verständnis. Und dann bringe ich mein ganzes Package von meinen Sünden und sage, ist okay. Seid heilig, denn ich bin heilig. Das ist die Begründung, denn ich bin heilig. Und wenn ihr zu meinen Kindern geworden seid, dann könnt ihr nicht unheilig sein. Und darum, wir sprachen darüber, hat Gott uns in die Stellung von Heiligen versetzt. Und jetzt beginnt er ein Werk der Heiligung. Vers 14. Als Kinder des Gehorsams passt euch nicht den Begierden an, die früher in euren Unwissenheit herrschten. Ich finde es eine interessante Formulierung. Wenn man diese Sätze langsam liest und immer wieder aufs Neue liest und dann einzelne Wörter in die Hand nimmt und anschaut, da wird man einiges Verwunderliches entdecken in diesen Versen hier. Schaut mal, wie er uns bezeichnet, als Kinder des Gehorsams. Das ist meine steile These, gell? Interessanterweise, er sagt nicht als Kinder Gottes. Das würde man erwarten, was nicht falsch wäre. Warum spricht er als Kinder des Gehorsams? Weil er dieses eine uns jetzt vor Augen malen möchte und uns da an etwas erinnern möchte, nämlich was Heiligung ist und zu was wir berufen worden sind und in was für einen Stand wir hineingebracht worden sind. Was ist die Berufung Gottes an uns? Was hat Gott für ein Ziel mit dir und mit mir? Was war früher und was ist jetzt? Wie warst du früher, wie bist du jetzt? Ich will so beginnen. Was ist ein charakteristisches Merkmal eines Kindes Gottes? Ich traue mir das gar nicht zu sagen. Das ist Gehorsam. Denn das, was einen Ungläubigen charakterisiert ist, wisst ihr was? Nämlich Ungehorsam. Einen Gläubigen charakterisiert Gehorsam. Wir wissen, was für ein Gehorsam? Ein Glaubensgehorsam. Über diese Dinge haben wir schon nicht nur einmal nachgedacht. Ich erinnere euch an Kapitel 1, 1. Petrus, Kapitel 1, Vers 2. In diesem ganzen Thematik über den Ratschluss und über die Erwählung und die Heiligung und die Verherrlichung, in diesem Zusammenhang haben wir vor knapp 2 Jahren wahrscheinlich darüber nachgedacht. Schaut mal, Kapitel 1, Vers 2. Da heißt es, nach der Vorkenntnis Gottes, des Vaters, in der Heiligung des Geistes zum Gehorsam und zur Besprengung mit dem Blut Jesu Christi. So schreibt er. Er beginnt und sagt, bezeichnet die Gemeinde wie? Wir sind erwählt in Gott nach seiner Vorkenntnis. Dann sagt er, aber auch in der Heiligung des Geistes zum Gehorsam. Ohne jetzt wieder dieses Thema, das auch der Teufel nicht möchte, dass wir darüber reden, wieder groß zu entfalten. Aber diejenigen, die Gott in seiner Vorkenntnis, in seiner ewigen Vorkenntnis aus Liebe erwählt hat, woran erkennt man sie? Dass der Geist Gottes an ihnen etwas wirkt. Was? Gehorsam. Der Geist arbeitet an ihnen. Bitte, ich habe darüber jetzt genug Exkurse gemacht in Bezug auf Vollkommenheit und dass wir nicht auf dieser Erde sinnlos sind. Ich hoffe, dass ihr das alles im Hinterkopf habt. Deswegen musste ich diese Vorarbeit leisten. Es geht hier nicht, dass wir perfekt sind. Aber ein Kind Gottes wird erzogen zum Gehorsam. Nicht, man wird durch Gehorsam ein Kind Gottes. Aber ein Kind Gottes wird durch den Heiligen Geist erzogen. All das, was geschieht in deinem, meinem Leben, ist eine Erziehung Gottes durch den Heiligen Geist zum Gehorsam. Denn das ist das Neue. Das, was das alte Leben ausmachte, ist Ungehorsam. Es ist eine absolute Rebellion gegen Gottes Wille und seine Gebote. Es ist nicht nur eine Rebellion, sondern es ist eine Unfähigkeit, gehorsam zu sein. Das Fleisch ist dem Gesetz nicht untertan und es kann es nicht, es vermag es nicht. Der alte Mensch in seiner Natur, in seiner gefallenen Natur, ist nicht fähig, dem Gesetz Gottes gehorsam zu sein. Ich könnte euch wieder einige Stellen euch in Erinnerung rufen, ihr kennt sie hoffentlich. Es ist unmöglich. Wisst ihr, was der neue Bund ist? Ich werde meinen Geist in ihr Innerstes geben und ich werde machen, dass sie in meinen Geboten wandeln und sie tun. Mit anderen Worten, ich werde machen, dass sie gehorsam sind. Ich selbst werde sie dahin erziehen, mir in Übereinstimmung mit meinem Willen gehorsam zu sein. Das ist der neue Bund, das ist die neue, die herrliche Wahrheit. Nicht ich bringe mich unter den Gehorsam und muss gehorsam sein, sondern Gott sagt, durch den Heiligen Geist werde ich in dir einen Gehorsam schaffen. Und da, wenn du ein Kind Gottes bist und all das, was du erlebst, alles, was ich erlebe, dient mir zum Guten. Wisst ihr warum? Weil es mich erzieht. Zu was? Zu einem Gehorsam gegenüber der Wahrheit Gottes. Ich will jetzt nochmal sagen, ein Wesensmerkmal eines Gläubigen ist Belehrbarkeit. Ein Wesensmerkmal eines Gläubigen ist Gehorsam gegenüber dem Willen oder andersrum gesagt, Gehorsam gegenüber dem Wort Gottes. Wenn einer sagt, er ist gläubig, aber in dem Wort Gottes nicht gehorsam ist, so ist er ein Lügner und steht, ist nicht im Licht, ist nicht in der Wahrheit. Guck mal mit mir in Kapitel 1, Vers 22. Petrus gebraucht nochmal diese Formulierung. Und dann sagt es, schreibt er Vers 22, da ihr eure Seelen durch den Gehorsam gegen die Wahrheit zu ungeheuchelten Brüderliebe gereinigt habt, so liebt einander anhaltend. Er spricht von den Gläubigen als die, die ihre Seelen, das heißt ihre Bedürftigkeit, ihr Leben, ihr bedürftiges Leben, gegen die Wahrheit geheiligt haben, im Gehorsam. Das heißt, sie wurden dieser Wahrheit gegenüber, nämlich liebe deine Nächsten wie dich selbst, die wurden darin gehorsam. Sie haben ihr Denken, ihr Hass und ihre Abneigung und ihr Selbstsucht und ihre Selbstanerkennung, all diese Dinge, sie haben im Gehorsam diese Wahrheit angenommen und dadurch ihr Denken und ihre Seele gereinigt. Das ist ein Wesensmerkmal eines Kindes Gottes. Er schreitet und lernt an allem, was er litt, den Gehorsam. Wie nämlich unser Herr Jesus Christus es tat. Guck mal, wie er einen Ungläubigen bezeichnet, Petrus. Kapitel 2, Vers 8. Ich lese ab Vers 7. Sorry, Rudi. Euch nun, die ihr glaubt, bedeutet er, nämlich Jesus, die Kostbarkeit für die Ungläubigen, aber gilt, der Stein, den die Bauleute verworfen haben, dieser ist zum Eckstein geworden und ein Stein des Anstoßes. Er redet von den Ungläubigen. Und ein Fels des Ärgernisses, das ist für die Ungläubigen. Und die, schaut mal, was er sagt, wer sie sind. Da sie nicht gehorsam sind, stoßen sie sich an dem Wort. Das ist echt lohnenswert, darüber nachzudenken, was ein Merkmal eines Ungläubigen ist. Er stößt sich an dem Wort. Darf ich sagen, er regt sich darüber auf. Und er ist nicht bereit, sich unter das Wort zu stellen und dieses Wort anzunehmen und diesem Wort gegenüber gehorsam zu sein. Ob es ihm passt oder nicht, ob er will oder nicht, ob er es versteht oder nicht. Er rebelliert und er stößt sich daran und sagt, das ist mir eine Ärgernis, das darf nicht sein, kann nicht sein, will nicht haben. Ein bisschen Polemik reinzubringen, seit 30 Jahren sowas nie gehört. Seit 100 Jahren nie gehört. Man stößt sich daran. Man nimmt es nicht an. Gläubiger ist der, der im Gehorsam gegen die Wahrheit, die offenbart wird, ist, er nimmt sie an und stellt sich drunter. Geht ein Weg des Lernens, Annehmens. Und nicht, versteht mich bitte nicht falsch, ich möchte bewusst diesen Weg gehen. Ich will nicht sagen, so wirst du gläubig. Nein, nein, das ist ein Gläubiger. Versteht ihr das? Du kämpfst mit jemandem und sagst, ja, ist er im Glauben oder ist er nicht im Glauben? Vielleicht sagt der eine, ja, bin ich im Glauben oder bin ich nicht im Glauben? Dann kannst du diese Prüfung stellen und diese Frage stellen. Bist du dem Wort gehorsam oder nicht? Bist du in der Lage, dem Wort zu gehorchen oder nicht? Wenn er sagt, nein, kann ich nicht, will ich nicht, dann fehlt ihm die richtige Voraussetzung. Und wisst ihr was? Was wir später im Laufe des Petrus haben, Wiedergeburt. Dann durch die Wiedergeburt bekommt man was? Den Heiligen Geist. Und wenn der Heilige Geist kommt, was macht er? Er erzieht in uns zum Gehorsam. Darum schreibt Paulus an manchen Stellen, dass sie lernen und niemals zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. 2. Timotheus Kapitel 3. Sie lernen und kommen nicht zur Erkenntnis der Wahrheit. Und sie können noch mehr lernen und noch mehr lernen. Wieso lernen sie und kommen nicht vorwärts? Weil ihnen der Geist fehlt, der in ihnen diesen Gehorsam wirkt. Wenn Jesus im Johannesevangelium sagt zum Beispiel, derjenige, der mich liebt, der hält meine Gebote. Er sagt nicht, durch das Halten der Gebote werdet ihr mich lieben. Wenn ihr mich wirklich liebt, woran erkennt man, ob jemand wirklich Gott liebt? Der ist gehorsam gegenüber seinen Geboten. Das ist ein Erkennungszeichen. Ob ein Kind gehorsam ist, da sieht man, wessen Kind es ist. Es ist eine wichtige Wahrheit. In Kapitel 3 möchte ich euch nur kurz was zeigen. Kapitel 3 im Petrusbrief. Ich will euch nur kurz zeigen, wie Petrus selbst diesen Begriff auch innerhalb dieses Briefes verwendet. Kapitel 3, Vers 1 redet er von Verhalten in der Ehe. Und dann sagt er, ebenso ihr Frauen, ordnet euch den eigenen Männern unter, damit sie, wenn auch einige dem Wort nicht gehorchen, ohne Wort durch den Wandel der Frauen gewonnen werden. Er beschreibt ungläubige Männer wie diesen Ungehorsam gegenüber dem Wort. Das ist sein Kennzeichen und Erkennungszeichen von einem Ungläubigen. Er ist dem Wort nicht gehorsam. Er hört es, er liest es und er gehorcht nicht. Er kann es nicht. Er ist ein Ungläubiger. Petrus beginnt und sagt nicht, nochmal, als Kinder des Gehorsams. Das heißt, als solche, die gehorsam sind, als die ihre Seelen gegenüber der Wahrheit im Gehorsam geheiligt haben, als die durch den Heiligen Geist in den Gehorsam hineingebracht werden, als solche, dass er beginnt mit diesem Verständnis, sagt er, passt euch nicht den Begierden an, die früher in eurer Unwissenheit herrschten. Als solche, die in der Bereitwilligkeit und in der Wachsamkeit, die Heiligung, diesen Kampf zu gehen, auf die Ankunft Jesu Christi warten, als die bereit sind, Gott zu gehorchen. Sagt er, jetzt beginnt er, jetzt wird es auch ganz, ganz praktisch. Sagt er, passt euch nicht den Begierden an, die früher in euren Leidenschaften herrschten. Dieses passt nicht euch nicht an, kann man übersetzen mit werd nicht gleichförmig mit den Begierden. Werd nicht eins mit ihnen. Oder übernimmt sie nicht. Seid nicht so wie das. Die Parallele dazu ist Römer Kapitel 12. Wir gehen kurz in Römer Kapitel 12. Das ist auch ein Abschnitt, der mich seit meiner Wiedergeburt, also mit 22 Jahren, intensiv begleitet. Damals bin ich durch meine Schwägerin auf diesen Abschnitt gestoßen. Und seitdem begleitet mich sehr intensiv. Ich möchte euch vorlesen, Römer 12, Vers 1. Ich ermahne euch nun, Brüder, durch die Erbarmungen Gottes, eure Leiber darzustellen als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer, was euer vernünftiger Gottesdienst ist. Jetzt, wie geschieht das? Und seid nicht gleichförmig. Das ist der gleiche Begriff. Nicht gleichgestaltet. Passt euch nicht an. Seid nicht gleichförmig dieser Welt, sondern werdet verwandelt durch die Erneuerung eures Denkens. Paulus beginnt, und er beginnt, wisst ihr, warum ich das so mag? Paulus beginnt und sagt, ich ermahne euch, Brüder, durch die Erbarmungen Gottes. Habt ihr euch gefragt, wie man durch die Erbarmungen jemand ermahnt? Ich ermahne dich durch die Erbarmung. Hä? Was ist das für eine Ermahnung? Paulus sagt, aufgrund der ganzen Erbarmungen, die ich gerade in den 11 Kapiteln euch dargeschrieben habe, aufgrund dessen, was ich euch gezeigt habe, was ihr in Christus Jesus für eine Gnade habt, aufgrund dessen, was Gott an den Auserwählten alles getan hat und wie sicher sie in seiner Hand sind und dass sie niemand rauben kann und all diesen herrlichen Dingen, allein aus Gnade, aus Glauben und nicht aus euch, nicht aus Werken, aufgrund dessen, was Gott alles dir gegeben hat, sagt er, bitte ich euch, nein, ich ermahne euch, lebt jetzt dementsprechend. Er hat so vieles getan. Jetzt bitte ich euch, gebt euch ihm hin. Das ist die Ermahnung aufgrund der Erbarmung. Er sagt, auf dem Hintergrund der ganzen Erbarmung Gottes gibt es doch nur noch eine logische Konsequenz, einen logischen Schritt. Gib dich Gott hin. Und zwar als ein Opfer. Das heißt, etwas, was Gott verherrlicht. Und schaut mal, wie dieses Opfer aussieht. Als ein lebendiges, ein heiliges und ein wohlgefälliges Opfer. Das heißt, etwas, was lebt, nicht tot ist. Das heißt, das ist echt aktiv. Dieses Opfer lebt. Kein totes Opfer, ein lebendiges Opfer. Nicht schlachten, nicht umbringen. Das ist passiert. Das heißt, gib dein Leben ein lebendiges in dem, was du tust, wie du redest, wie du handelst, was du sagst, wie du denkst, gib dein Leben Gott als ein Opfer hin. Und zwar dieses Leben aber als ein heiliges Leben. Und das ist Gott zu einem Wohlgeruf aufsteigen. Das ist kein Opfer der Rechtfertigung, kein Opfer der Versöhnung, das ist ein Opfer der Anbetung. Und er sagt, das ist dein vernünftiger Gottesdienst. Bevor du in Gottesdienst kommst und die schönen Lieder singst, bevor du dein Paar tust in deinem Dienst, bevor du das tust, leb ein Leben, das Gott verherrlicht. Das reicht. Das ist nicht wahrer Gottesdienst, am Sonntag zusammenkommen, sich dementsprechend anziehen und 1,5 Stunden durchzuhalten und nicht zu meckern. Das kostet auch viel, für manche sehr viel. Das ist noch keine Anbetung. Anbetung ist ein lebendiger, das heißt in dem, wie ich mich verhalte, wie ich rede, was ich tue und was ich nicht tue, das ist, was Gott verherrlicht. Das ist, was Gott verherrlicht. Und dann sagt er Folgendes, wie kann das passieren? Und seid nicht gleichförmig dieser Welt. Nehmt nicht die Prinzipien, nehmt nicht die Gedankengebäude, nehmt nicht die Überzeugungen, nehmt nicht die Vorstellungen, nehmt nicht die Maßstäbe dieser Welt als der Maßstab für etwas, was Gott verherrlichen soll. Nehmt nicht die Maßstäbe dieser Welt und übernehmt sie einfach so und lebt und denkt, ihr verherrlicht Gott und seid ein Opfer. Das ist nicht, was Gott verherrlicht. Die Maßstäbe dieser Welt, die Überzeugung, ich sage sie gleich, was sie sind, die werden Gott nicht verherrlichen. Das ist kein heiliges Opfer. Denn das ist eine gefallene Welt. Nichts von dieser Welt kann heilig sein. Nichts. Da kannst du nicht nehmen sagen, aber Gott, wie der König, hilf mir schnell, der Erste, Saul oder andere, die sagen, oh, aber das ist auch ein bisschen Gold und die gute Tiere und so, die müssen wir nicht opfern, weil die sind doch, da können wir Gott doch für Gott geben. Nichts in dieser Welt ist heilig. Und dann sagt, sondert euch ab, legt diese Gedanken, Prinzipien und Überzeugungen, legt sie beiseite. Wie? Jetzt, das ist so entscheidend. Sondert, werdet verwandelt durch die Erneuerung eures Denkens. Nicht und ändert euer Denken. Das steht im Passiv. Werdet verwandelt. Ich will es andersrum. Lasst es zu, dass Gott euer Denken verändert. Wie? Durch wen? Durch den Heiligen Geist. Das ist das Problem. Wir sitzen da, wir hören das Wort und wir sagen, mag ich nicht, gefällt mir nicht, passt mir nicht. Und dann gehen wir wieder. Wir sind nicht bereit. Wir müssen ja nicht mal sagen, oh, das ist wahr oder nicht wahr. Selbst wenn wir sagen, das ist nicht wahr, kann ich mir nicht vorstellen, aber wenigstens diese Haltung zu haben, zu gehen und sagen, Herr, es geht nicht darum, ob es mir gefällt oder nicht. Es geht dir, ob es dir gefällt oder nicht. Herr, wenn es von dir ist, dann ändere mein Denken. Wenn es nicht von dir ist, dann verwirf es. Aber so weit kommen wir nicht einmal. Da ist kein, weil, oh. Dann ist mein, was ich mir alles bis jetzt erdacht habe und gedacht habe und gewollt habe und vorgestellt habe und auch wie oft ich schon das gelehrt habe. Ich habe neulich jemanden sagen hören, der so ein Problem damit hat, gesagt, ja, was soll ich dann meinen Kindern sagen, weil ich habe sie jahrelang sie so gelehrt. Da muss ich ihnen sagen, ich war falsch. Genau. Aber das niemals. Ich bin der Patriarch. Ich irre nie. Wie stehe ich dann da, wenn ich zugebe, dass ich an einem Punkt geirrt habe? Das ist kein Opfer, das Gott wohlgefällt. Das ist Hochmut. Ein Opfer ist ein Opfer, die Bereitschaft, mein Denken von Gott erneuern zu erlassen, durch die Wahrheit im Gehorsam gegenüber diese Wahrheit zu reinigen, zu heiligen. Das ist nicht gleichförmig, diese Welt. Ich mache kurz diesen Punkt zu Ende. Er gibt uns zwei Dinge, zwei Merkmale, und auf die werden wir ab der nächsten Bibelstunde darauf eingehen in unserem Text in Petrus. Zwei Dinge, woran man die Gesinnung der Welt erkennt, und zwar an ihrem Denken und an ihrem Verhalten. Ich möchte euch vorlesen, Vers 13. Denn ich sage, durch die Gnade, also wir sind im Römer Kapitel 12, Vers 3. Ich entschuldige mich. Römer 12, Kapitel 3. Denn ich sage, Kapitel 3, ich komme, Vers 3, gell? Ja, Mann, Mann. Denn ich sage jetzt noch einmal, durch die Gnade, die mir gegeben wurde, jedem unter euch ist, nicht höher von sich zu denken, als zu denken sich gebührt, sondern darauf bedacht zu sein und besonnen zu sein, nüchtern kann man übersetzen, wie Gott einem jedem nach Maß des Glaubens zugeteilt hat. So, er beginnt, er sagt, nicht gleichförmig dieser Welt zu sein. Und womit beginnt er? Nicht so zu denken wie die Welt. Und wie denkt die Welt? Ich bin der Held. Es geht um mich. Einbildung, Selbstverherrlichung, Selbstdarstellung. Bei allem dreht sich's um mich. Selbst die Heiligung dreht sich um mich. Selbst der Glaube und der Gottesdienst und die Gemeinde, die Lieder, alles dreht sich um mich. Und wenn es nicht passt, dann ist es nicht richtig. Er sagt, ich ermahne euch durch die Gnade, die ihm gegeben ist, das heißt durch diesen Dienst der Gnade, nicht aus Verdienst, die mir, dann heißt es, unter euch nicht höher von sich zu denken. Und jetzt sind wir wieder an dem Punkt. Lasst euer Sinn ändern, indem ihr anfängt, selbst richtig euch zu sehen, wie ihr vor Gott seid. Nicht höher zu denken, als ihr. Das beginnt allein dadurch, dass wir merken, oh Mann, ich brauche ihn. Nicht höher zu denken, ich krieg's hin. Oder ich bin höher als der andere, ich bin besser als der andere. Und dann folgt das nächste, das lasse ich jetzt ab Vers 9, dann sagt er, vergeltet Böses nicht mit Bösen. Und dann wird es ganz praktisch, was man tun muss. Und das, was man liest, ist genau das Gegenteil, was die Welt tut. Sie vergeltet Böses mit Bösen. Und dann, wie das Ganze praktisch aussieht. Er sagt, das ist nicht, Gott verherrlicht nicht die Gesinnung dieser Welt. Die Selbstdarstellung und die Selbstverherrlichung. Also, ich fasse zusammen für heute. Es geht um unsere Gedankenwelt. Es geht um unser Denken. Wie wir von Gott und von uns selbst denken. Es geht darum, wie wir über die Ankunft Jesu Christi denken. Und es geht darum, ob wir zu den Kindern des Gehorsams gehören, das heißt, die bereitwillig und wachsam sind, der Wahrheit zu glauben und die Wahrheit anzunehmen und sich unter die Wahrheit zu stellen und dieser Wahrheit gegenüber gehorsam zu sein. Bis zur Ankunft unseres Herrn Jesus Christus. Und das beginnt damit, dass wir unseren Sinn ändern müssen. Oder nicht müssen, sondern zulassen müssen, dass der Herr an uns arbeiten darf, dass er uns korrigieren darf. Ich weiß nicht, ob das, vielleicht mögen das manche das von, kann ich, nein. Ab dem Moment, wo man unbelehrbar ist, oder wenn man sich verhärtet, dann bleibt man in der Heiligung stehen, wird man in der Heiligung nicht vorwärts gehen. Was Heiligung letztendlich betrifft, was das Wort Heiligung selbst bedeutet und die ganze Thematik, wenn wir hier an diesem Punkt sind im Petrusbrief, dann haben wir einen starken AT-Bezug. Und um das zu verstehen, weil Petrus sagt, weil Gott gesagt hat, müssen wir wissen, was hat er gesagt, wo hat er gesagt. Und ich werde euch nächstes Mal in das dritte Buch Mose wieder hineinnehmen. Ja, sorry, wer es nicht möchte, darf gern zu Hause bleiben. Wer es aufregt, bitte auch. Wer aber gern sein Denken gegenüber der Wahrheit heiligen möchte und gehorsam ist, da ist herzlich eingeladen. Was bedeutet Heiligung? Und wir werden sehen, was bedeutet sich, dass Heiligung, was bedeutet, passt euch nicht den Begierden an. Das ist vom dritten Buch Mose. Tief, tief, tief. Wirklich. Ich lade euch herzlich dazu ein. Ich bete. Danke dir für die Klarheit deines Wortes. Nicht meiner Verkündigung, sondern deines Wortes. Und bitte dich durch deinen Geist, schenke in uns diesen Gehorsam gegenüber deinem Wort, dass wir würdig sind und heilig sind und in der Erwartung deiner Ankunft. Vor allem, Herr, dass es dich verherrlicht, weil du heilig bist und wir deine Kinder sind. Weil wir deine Kinder sind. Du bist es wert, dass unser Leben dein Wesen widerspiegelt. Herr, so bringe in uns dieses Wollen und das Vollbringen. Im Namen Jesu. Amen.